Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen von Visalo Immobilien. Ich bin euer Host Philipp Hildebrand und habe in der heutigen Folge die Rechtsanwältin Corinna Ruppel von CDR Legal Rechtsanwalts GmbH zu Gast. Mit ihr werden wir heute erläutern, was einen guten Immobilienkaufvertrag ausmacht, welche Rolle der Notar spielt und welche nicht und warum es sinnvoll ist, den Kaufvertrag von einem Rechtsanwalt prüfen zu lassen. Die Folge bietet unzählige wertvolle Informationen für Käufer und Verkäufer von Immobilien. Los geht es direkt nach dem Intro.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Willkommen, Corinna.
Hallo, grüß dich. Freut mich, bei euch zu sein.
Ja, schön, dass du hier bist. Du kennst dich perfekt mit Bankrecht und Immobilienrecht aus. Und wir wollen heute mal über das Thema Immobilienkaufvertrag sprechen. Schön, dass du hier bist. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen und nochmal vielleicht ein bisschen Einblick geben, warum du dich so gut auskennst.
Ja, also mein Name ist Corinna Ruppel. Ich bin Anwältin und Eigentümerin, Gründerin der Kanzlei CDR Legal Rechtsanwalts GmbH. Wir haben unseren Hauptsitz in Rosenheim. Und ich war jahrelang bei Banken, habe dort in der Rechtsabteilung gearbeitet, unter anderem für die Finanzierung von Immobilien zuständig gewesen. Und vor circa 13 Jahren habe ich mich entschieden, noch intensiver wieder in die Juristerei einzusteigen und habe meine eigene Anwaltskanzlei gegründet. Und seither bin ich tätig im Verbraucherrecht, im Bankrecht und eben auch im Immobilienrecht. Dabei muss man sagen, ich bin im Immobilienrecht tätig, nicht im Baurecht, was viele glauben. Das ist auch wieder ein Unterschied, sondern einfach, was Immobilien und Grundschulden und Kaufverträge betrifft. Das ist auch einer unserer Schwerpunkte, wo wir Leute beraten, wenn sie zu uns kommen.
Perfekt, das hört sich
klasse
an. Das ist so eine
kurze Zusammenfassung.
Sehr schön. Dann starten wir, glaube ich, gleich mal mit der ersten Frage. Immobilienkaufvertrag ist ja für viele immer ein schwieriges Thema. Meistens macht der Notar einen Entwurf. Aber aus deiner Sicht, warum sollte ich einen Immobilienkaufvertrag prüfen lassen?
Ich erlebe immer wieder, dass die Leute, die zu mir kommen und sagen, ich habe jetzt hier einen Immobilienkaufvertrag, die verstehen nicht, was da drin steht. Denen ist nicht klar, was sie für Rechte und Pflichten haben, auch was sie sich dabei einlassen. Die sagen, ja, ich habe einen Notar, aber der hat mir gesagt, der kann mir das nichts erklären. Das ist auch richtig so, denn der Notar hat lediglich eine neutrale Funktion, den Kaufvertrag notariell zu beurkunden und damit eine gewisse Sicherheit im Rechtsverkehr zu geben. Der steht und darf auf keiner Seite einer Partei stehen. Das heißt, der liest das vor, erklärt es vielleicht mehr oder weniger, aber er berät die Leute nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel frage, kann ich das so unterschreiben? Sollte ich nicht vielleicht die Fälligkeit des Kaufpreises mehr nach hinten schieben oder so? Da sagt der Notar nichts zu. Das ist nicht seine Aufgabe und das macht er nicht. Das heißt, wenn Leute da Fragen haben, wie ist das, passt das auf meinen Ablauf, was ich geplant habe, sind da diese Themen drin, über die ich mir Gedanken mache, dann ist es besser, man sucht sich einen Anwalt, den man bezahlt, weil der steht in meinem Lager, der ist für mich, der gibt mir Rat und Tat. Ja. Und für viele Leute ist das ein einmaliges Erlebnis, das sie da haben. Also die kaufen jetzt nicht ständig Immobilien und die kennen sich damit einfach nicht aus. Und daher halte ich es durchaus für gescheit, zu einem Anwalt zu gehen. Und zu sagen, guck drüber, erklär mir das. Also wir schauen uns den an und machen meistens danach nochmal ein Gespräch mit dem Kunden, wo wir das Punkt für Punkt durchgehen, sodass er dann weiß, was er unterschreibt.
Okay. Ja, du hast jetzt schon viel über die Rolle des Notars gesagt. Vielleicht können wir das noch ein bisschen aufdröseln. Was kann ich denn von meinem Notar erwarten und was nicht?
Also vom Notar kann man grundsätzlich erwarten, dass er einen wirksamen Kaufvertrag aufsetzt. Der, wenn die Sachen, die drinstehen, erfüllt sind, dass dann das Eigentum übergeht. Mhm. Nur der Notar ist berechtigt, mit dem Kaufvertrag die Anträge beim Grundbuchamt zu stellen. Sonst würde das Grundbuchamt die nicht akzeptieren. Es ist nämlich so, dass bei einem Grundstückskauf, Immobilie, Wohnung, Haus, egal, ist überall dasselbe, erst einmal das Grundbuch geprüft wird vom Notar. Der schaut sich das Grundbuch an. Was sind da für Belastungen drin? Ist da vielleicht eine Verkaufsbeschränkung drin? Hat irgendeiner ein Vorkaufsrecht? Dann fragt er denjenigen, ob er sein Vorkaufsrecht ausüben will. Also der schaut sich das Grundbuch an, den Grundbuchauszug an. Der Notar stellt die Anträge. Eine der wichtigsten Anträge ist zum Beispiel die sogenannte Auflassungsvormerkung. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Kaufvertrag unterschreibe, geht der Notar zum Grundbuchamt hin und sagt, hier ist einer, der möchte das demnächst verkaufen. Trag hier mal schon mal ein, dass der demnächst da kommt. Ja, und das will, das ist die sogenannte Auflassungsvermerkung, die bewirkt nämlich, dass wenn, ich kenne ja meine Verkäufer nicht so gut, ja, ich bin jetzt in den Schuhen des Käufers, die bewirkt nämlich, dass wenn mein Verkäufer vielleicht irgendein Schludrian ist und ein Haufen Gläubiger ihm hinterherrennen, ja, dann diese Gläubiger zum Beispiel keine Rechte mehr in das Grundbuch eintragen können, die den Erwerb meiner Immobilie in irgendeiner Form hindern oder belasten. Das ist diese sogenannte Auflassungsvermerkung. Dafür ist der Notar zuständig. Der Notar ist dann dafür zuständig zu schauen, ob die sogenannten Fälligkeitsvoraussetzungen für die Kaufpreiszahlung vorliegen, sprich Zustimmung, kommen wir vielleicht später noch dazu, ob die vorliegen. Und wenn das alles vorgelegt ist, die Auflassungsvermerkung ist eingetragen, die Fälligkeitsvoraussetzungen liegen vor, dann wird der Notar den Käufer auffordern, den Kaufpreis zu zahlen. Und wenn dann das geschehen ist, wird er die eigentliche Eigentumsumschreibung beantragen. Das kann nur der Notar. Das können wir nicht. Und das ist die Funktion des Notars. Also er hat, wenn man so will, eine neutrale Funktion. Er ist vom Staat dazu beauftragt, diese wichtige Funktion auszuüben, dass da ja Rechtsfrieden herrscht, Sicherheit herrscht, wem gehört welche Immobilie. Denn darf man ja nicht vergessen, der Staat hat verdammt viel Interesse dran, zu wissen, wem welche Immobilien gehören. Wir wissen alle, wir müssen Grundsteuer bezahlen, wir müssen beim Kauf Steuern bezahlen, Grunderwerbsteuer bezahlen. Wenn irgendwas mit dem Grundstück ist, dass es einen Schaden irgendwo anrichtet, Wasserrohrbruch, irgendwas. Der Staat hat ein verdammt großes Interesse daran, dass er weiß, wem die Immobilie gehört, an wen er antreten kann. Und deswegen ist sozusagen der Notar beauftragt. Also er hat da so eine neutrale Funktion. Und das ist das. Genau. Du hast gefragt, was ist der Notar? Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich bin jetzt Notar. Ja, also ich bin Anwältin. Ich bin keine Notarin. Ich kann auch jetzt nicht einfach sagen, ich bin Notar. Da gibt es ein bestimmtes, ja, Verteilungsschema, also für so und so viele tausend Einwohner ist eine Notarstelle da und die wird öffentlich vergeben. Ja. Das ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Berlin zum Beispiel kann man Anwalt und Notar gleichzeitig sein.
Hier in
Wir
Schleswig-Holstein
haben
auch, ja.
in Schleswig-Holstein auch, wir haben unseren Sitz in Rosenheim, da geht es nicht. Entweder ist man Notar oder Anwalt. Man kann nicht beides sein. Wir haben auch unterschiedliche Kammern. Es gibt die Rechtsanwaltskammer, es gibt die Notarkammer. Also das ist, wenn man will, sind das zwei, die haben zwar alle Jura studiert, aber es sind zwei verschiedene Berufe. Ja, also es ist wie der allgemeine Arzt und der Chirurg. Ja, es ist einfach was Unterschiedliches.
Ja.
Und das muss einem auch klar sein als Käufer oder Verkäufer, der vertritt nicht meine Interessen. Ja,
Genau, das ist, glaube ich, ein sehr
und
wichtiger Punkt, dass Notar, wie du schon gesagt hast, neutral ist. Und den Rechtsanwalt, den ich bezahle, der ist eben nicht neutral, der ist auf meiner Seite und versucht mein Recht oder meine Interessen zu vertreten.
richtig, genau.
Genau, und das muss man sich, glaube ich, sehr, sehr klar werden. Notare sind wichtig, die sind erforderlich für den Prozess, aber man kann jetzt nicht erwarten, dass der Notar einen dahingehend berät, dass die Forderung oder die Ausgestaltung in 100% seinen Interessen ist, ne? Das ist ja das, was du sagst.
Genau, das ist so, ja.
Und das heißt,
Der
man
nimmt
würde.
sich auch nicht die Zeit, der nimmt sich auch nicht die Zeit, mit mir zu besprechen, was jetzt meine Befindlichkeiten sind und was mir wichtig ist. Ja.
Genau. Und ja, was sind denn so klassische Sachen, die in jedem Kaufvertrag fixiert sein sollten?
Naja, also natürlich über die Parteien, das ist klar. Ja, es können ja auch mehrere Käufer sein, da muss genau fixiert sein, wie viel Anteil wer haben an dem Grundstück. Es werden die Belastungen aufgeschrieben im Kaufvertrag. Das sollte man sich genau anschauen, ob man dann sieht, dass irgendwelche Wegerechte drin sind. Ja. Ehrlich gesagt, manchmal sagen einem die Verkäufer das nicht und auch nicht alle Immobilienmakler sind so, dass sie jedes nachteilige Element des Hauses mal gerade so präsentieren. Also Wegerechte finde ich jetzt zum Beispiel sehr nachteilig. Also es würde mich jetzt stören, wenn da einer ständig an meinem Küchenfenster vorbeiläuft. Das muss drin stehen. Also das Grundbuch wird dargestellt, was da drin steht an Belastungen. Was haben wir noch? Ja, der Kaufpreis. Auch immer wieder gesehen ist diese Aufteilung, wobei das wissen die meisten Leute, da wissen sie es, die Aufteilung zwischen dem, was aufs Grundstück und auf Zubehör fällt, weil auf Zubehör zahlt man keine Grunderwerbsteuer. Also ich habe noch nie so teure Küchen gesehen wie im Kaufvertrag. Denke ich mir immer, boah, alle Achtung für eine 10 Jahre alte Küche. Aber offensichtlich ist da der Staat noch nicht so hinterher. Ja. Also das steht drin, die genauen Angaben, was gekauft wird, das sollte man sehr genau vergleichen mit dem Grundbuchauszug und dem Lageplan. Dann wichtig, wann ist der Kaufpreis fällig? Ja. Was muss erfüllt sein? Wie haben die Zahlungen zu erfolgen? Ich habe auch schon oft gesehen, dass Zahlungen direkt an den Käufer gehen, obwohl noch nicht ganz sicher ist, dass alle Zustimmungen da sind. Da muss man genau schauen, dass also da der Kaufpreis wirklich erst fällig ist, wenn alles da ist. Unter Umständen Rücktrittsrechte. Und ganz wichtig, und da ist es halt wichtig, wenn man Wert legt, dass bestimmte Eigenschaften des Grundstücks gegeben sind, müssen die in den Kaufvertrag aufgenommen werden.
Was wären das für
Ansonsten
Beispiele
gilt,
zum Beispiel aus deiner Sicht?
naja, also wenn ich zum Beispiel sage, das Grundstück stand mal hatte ich mal auf einer Tankstellengelände, ja, dann möchte ich, dass der Käufer mir explizit erklärt, dass es da keine Rückstände mehr gibt, ja, und keine Belastungen mehr gibt. Das sollte man reinschreiben. Denn nachher streitet man sich vorzüglich. Es ist nämlich so, ein Kaufvertrag heißt, ich kaufe die Immobilie so, wie sie da steht und liegt. Und der Verkäufer haftet mir für keine Mängel beim Kauf. Ja. Außer, und da fängt dann der Streit an, für Mängel, die der Käufer wusste, von denen er ausgehen musste, dass sie dem Käufer wichtig sind zu wissen. Die Rechtsprechung dazu ist mannigfaltig. Meistens fällt der Käufer hinten runter, muss ich sagen. Es ist nämlich wirklich schwierig. Also der berühmte Holzbock im Dachgeschoss und so, ja. Also da, wenn ich genau als Käufer weiß, es gibt gewisse Dinge, die könnten riskant sein bei dem Grundstück, die sind mir aber wichtig, dass sie nicht da sind oder dass sie da sind. Ja, man kann sich ja auch Zusicherung geben lassen. Dann sollte man das reinschreiben lassen.
Das heißt jetzt in unserem Beispiel mit der Tankstelle, die ehemalige Tankstelle, wäre es aus Verkäufersicht wichtig, dass das überhaupt erwähnt wird, dass es früher eine Tankstelle war, dass der Käufer darüber informiert ist, dass es ein Tankstellengebiet ist.
Aus Verkäufersicht, ja, genau. Und
Und
sagen
für
wir,
den
und
Käufer wäre es auch wichtig,
wir,
dass der Verkäufer natürlich zusichert, dass das nicht mehr belastet ist mit Öl oder was auch
also
immer.
je nachdem, welche Positionsseite wir
Genau.
vertreten, würden wir dem Verkäufer empfehlen, weise darauf hin, sag, dass du nicht, dass dir nichts bekannt ist, aber wenn was ist, dann ist es sein Problem. Da muss er selbst gucken. Ja, und auf Käuferseite würde ich sagen, lass dir zusichern, dass da nichts ist.
Ja, okay. Das heißt, man kann das aus beiden Seiten quasi das zu nutzen, den Zustand zu definieren und sich selbst von der Haftung quasi, ja, oder
Genau,
sein
genau,
Haftungsrisiko zu reduzieren
genau.
oder ja.
Ja, richtig. Ja, also da muss man dann ein bisschen seine Fantasie spielen lassen. Man kann nicht jede Kleinigkeit nach dem Motto und ich möchte zugesichert haben, dass da die Nachbarn zwischen 3 und 5 keinen Lärm machen. Das geht natürlich nicht, ja. Aber so wichtige Sachen sind da schon
Asbest ist, glaube ich, auch
drin.
mal ein Thema, ne? Dass man sagt,
Ja.
es gibt Asbest, das Dach ist Asbest, also dass das da keine Diskussion gibt, dass der Käufer zusichert, dass er das weiß, dass er da
Genau.
Asbest drum sich kümmern muss. Oder eben, dass man sagt, das Dach ist asbestfrei oder was auch immer, ist alles frei.
Also es ist wirklich mehr ein Thema, da hast du schon recht, mehr ein Thema aus Verkäuferseite. Ja, wenn ich was weiß, sollte ich das besser darstellen und kundtun. Ja.
Dann hat man nämlich quasi eine Dokumentation, dass wir nicht mehr über nachträglich arg oder arglistig verschwiegen
Genau,
sprechen
genau.
müssen, ne?
Und oder wir hatten letztens eine Klage, da ist der Verkäufer verklagt worden, weil die Immobilie war vermietet gewesen. Der Verkäufer hat gesagt, er hat gekündigt, aber die Kündigung war nicht wirksam. Also da sind so Dinge, da muss man sehr genau schauen. Ja, da muss man sehr genau schauen, was man reinschreibt, ja, und was man dazu sichert. Es wäre einfach gewesen, man hätte gesagt, hier hast du die Kündigung und der Mieter hat aber noch nicht zugestimmt oder dieses oder jenes, dann wäre er draußen gewesen. So war das nur, hat er nur gesagt, ich habe gekündigt. Ja, leider war es nicht richtig. Ne?
Das heißt, genau das wäre eigentlich so ein Fall, wo man sagen würde, hätte ich vorher einen Anwalt gefragt, der sich das einmal prüfen lässt, der sagt dann hier, Kündigung wissen wir jetzt nicht. Ob das jetzt wirksam war, ist ein anderes Thema. Wir
Leg dir
schreiben
vor,
einfach.
was du dem geschrieben hast, das hast du geschrieben, du hast noch keine Rückmeldung, entweder kümmert er sich selbst drum oder nicht. Und wenn der Anwalt das versäumt, dann habe ich wenigstens den Anwalt, den ich haftbar machen kann. Ist auch was,
Das stimmt, ja.
oder? Ja,
Wenn
ja.
man das Problem nicht lösen kann, muss man wenigstens die Haftung verlagern, ja.
Genau.
Genau, was gibt es noch, was im Kaufvertrag fixiert sein muss, oder haben wir es dann schon?
Ja, ich denke, das ist eigentlich so das Wichtigste, ja, was man so drin hat. Vielleicht fällt mir noch im Laufe des Interviews noch was
Okay.
ein, aber ich glaube, das ist so das Wichtigste, ja.
Genau. Was sind denn so typische Probleme, die bei Immobilienkaufverträgen ja aufkommen? Also wir hatten ja jetzt einmal schon mal diese Haftungsansprüche trotz Mängel. Was gibt es denn noch
Ja.
so, worüber
Ach
man die
ja.
Leute nach dem Nein stolpern oder vielleicht im Termin stolpern oder wo die gar nicht wissen, dass sie
Ja,
darüber stolpern?
genau. Termin ist ein guter, der Übergabetermin ist oftmals irgendwie
Okay.
unklar. Ja, also gerade wenn die Verkäufer noch in der Immobilie wohnen. Der Übergabetermin manchmal so ein bisschen unklar. Ja, Man will schon rein und die Verkäufer sagen, wieso denn jetzt schon? Ich habe ja noch nichts Neues, ja. Das sind immer so Probleme oder auch wie die Immobilie, gerade, also wenn es eine Bestandsimmobilie ist, wir reden jetzt ja hauptsächlich über Bestandsimmobilien, ja, bei Neubauten, das sind ganz andere Themen. Wie ist denn die Bestandsimmobilie, in welchem Zustand ist sie zu übergeben? Ja, das sind oftmals so Dinge, wo wenn nicht nachgedacht wird. Ja.
Geräumt, nicht geräumt.
Ja, genau. Und Wohnfläche haben wir auch schon öfter gehabt, weicht voneinander ab. Da gibt es aber mittlerweile auch Rechtsprechung mit den Prozentsätzen, nicht am Prozentsätzen festnageln, ab welcher Abweichung das dann relevant ist. Das sind so Themen, auf die so zu gucken ist. Was bei Käufern noch wichtig ist, ist zu schauen, passt denn das, was im Kaufvertrag steht, auch mit meinem Darlehensvertrag überein?
Ja, magst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen?
Ja, also irgendwie habe ich immer den Eindruck, das sind für die Leute zwei völlig getrennte Themen, Darlehensvertrag und Kaufvertrag. Ja, aber der schönste Kaufvertrag nutzt mir nichts, wenn ich kein Darlehen habe. Also die meisten können es ja nicht aus eigener Tasche zahlen. Ja, also das sind zwei Dinge, die müssen zusammenpassen, die gehören zusammen.
Das heißt, du meinst damit den Kreditvertrag, der quasi
meinen Kaufpreis
mit der Bank,
finanziert.
Genau, richtig, ja. Den ich danach abbezahlen darf und
ja, darf, genau.
Die Bank so großzügig ist und mir das Geld quasi vorstreckt.
Genau, so dass eigentlich die Immobilie nicht mir gehört, sondern es der Bank. Aber ja, da muss man nochmal echt schauen. Insbesondere bin ich immer sehr überrascht. Also gerade ja, gestern hatte ich wieder einen Anruf gehabt von einer Dame. Die haben den Darlehensvertrag schon munter unterschrieben, hatten aber noch keinen Kaufvertrag unterschrieben. Ja, du lachst, aber das ist vielen gar nicht so bewusst, ja. Denn der Käufer, das ist mal grundsätzlich so, Käufer und Verkäufer sind, selbst wenn die, wenn ich zu dir sage, ich kaufe dein Grundstück, ich bin daran nicht gebunden. Der Gesetzgeber ist da ganz strikt. Ich kann jederzeit bis zur Unterschrift von dem Vertrag ohne Gründe zurücktreten. Ich muss keine Gründe nennen. In der Zeit, wo die Immobilien so arg knapp waren, riss es zum Beispiel ein, dass dann beim Notarvertrag der Verkäufer sich so freundlich über den Tisch lehnte und meinte, und übrigens, ich hätte da noch ein paar andere Käufer und die zahlen mir deutlich mehr. Die schautzen aus. Ja. Ist wirklich passiert, wo ich sage, also Leute, ja. Aber das ist zulässig. Also Käufer und Verkäufer können jederzeit wieder aufstehen vom Tisch und gehen. Sie sind erst gebunden, wenn sie die Unterschrift setzen unter den Kaufvertrag. Was bedeutete das für die Dame? Die hat den Darlehensvertrag unterschrieben von vor 3-4 Wochen. Wenn man einen Darlehensvertrag unterschreibt, hat man 2-wöchige Widerrufsfrist. Wenn man die verstreichen lässt, muss man das Darlehen abnehmen, der Bank. Wenn man das nicht tut, kann man, Bank sagt ja, brauchst du nie, hat man eine Vorfälligkeitsentschädigung zu tragen. Und man kann rund sagen, die kann bis zu so 10% des Darlehenssumme kann die betragen. Also wir reden hier von Geld, ja. Und die Bank versteht da auch, ist da auch nicht kompromissbereit. Also die sagt nicht, oh, das tut mir aber jetzt leid und du hast dich doch so gefreut auf die Immobilie. Nee, das ist denen egal. Die verlangen die Vorfälligkeitsentschädigung. Art 1. Ich muss schauen, dass die Fälligkeit im Kaufvertrag, dass mir zu dem Zeitpunkt das Geld auf dem Darlehensvertrag auch zusteht. Ich muss also gucken, was muss ich denn da für Voraussetzungen erfüllen. Wenn da als Voraussetzung zum Beispiel steht, es muss eine Grundschuld eingetragen werden auf dem Objekt, da muss ich schauen, dass die Fälligkeitsvoraussetzung natürlich voraussetzt, dass die Grundschuld eingetragen ist. Das ist eigentlich Standard. Da passiert nichts. Also es muss dann schon echt ein Anfänger sein, Notar, der das nicht sieht. Ja, also das ist Standard, das ist, kommt aus der Schublade, das kennst du ja. Ja. Aber trotzdem, man muss da schon schauen. Und dann ist es so, was ich immer sage, erst den Darlehensvertrag unterschreiben, ja, und innerhalb von 14 Tagen den Kaufvertrag. Wenn aus irgendeinem Grund der Verkäufer anfängt zu zucken und zu mucken, egal was, zur Bank fragen, ob man die Widerrufsfrist verlängern kann oder aber in sauren Apfel beißen und den Darlehensvertrag widerrufen. Ja, weil wenn der Käufer dann Verkäufer nachher zurückgeht, habe ich den Darlehensvertrag, aber keinen Kaufvertrag. Und genauso ist es umgekehrt. Bitte nicht den Kaufvertrag unterschreiben, bevor man nicht wirklich den Darlehensvertrag unterschrieben hat. Weil, das habe ich auch öfter erlebt, die Leute gehen mit einer Finanzierungszusage zum Notar. Der guckt nur, ob die Finanzierungszusage da ist. Mehr interessiert die Leute nicht. Was ich auch als Verkäuferseite ein bisschen komisch finde. Ich meine, man hat ja auch nur Ärger am Bein, ja, wenn der kein Darlehen hat. Und dann wird unterschrieben. Dann geht der Käufer glücklich zu seiner Bank und sagt, hier, schau mal, ich habe unterschrieben. Dann sagt die Bank, ja, wir haben mittlerweile jemanden hingeschickt. Das Gebäude kann man überhaupt nicht finanzieren. Kriegen kein Darlehen von uns. Ja, aber ich habe doch die Finanzierungszusage von euch. Da sagt er, gucken Sie mal genau drauf, da steht unverbindlich. Dann stehe ich da mit dem Kaufvertrag, habe aber kein Darlehen und kann davon ausgehen, kann davon ausgehen, dass ich so schnell auch keine neue Bank finde.
Mhm.
Ja. Also aus meiner Sicht gibt es nur einen Ablauf, Darlehensvertrag unterschreiben, innerhalb von 14 Tagen Kaufvertrag unterschreiben. Wenn das nicht funktioniert, Darlehensvertrag widerrufen und dann halt nochmal loslegen. Aber
auch wenn es eben schmerzlich ist, den ganzen Prozess nochmal neu anzustoßen. Vielleicht gibt es das Kreditangebot nicht mehr, aber es steht nicht im Verhältnis zu dem Risiko
quasi, das man
was
eingeht.
Dann,
genau.
Ja.
Also wenn das da, wenn man da wirklich sagt, okay, der Verkäufer, das scheint, irgendwas stimmt da nicht, dann raus aus der Sache. Ja, genau.
Okay, das war schon mal sehr interessant. Ja, genau, du hast ja eben schon mal das Thema Belastungsvollmacht thematisiert. Magst du darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen? Denn
Das ist immer das Thema, wo sowohl Käufer als Verkäufer, eigentlich mehr sogar die Verkäufer, das nicht verstehen. Das ist auch schwierig zu verstehen. Ich muss das auch jedes Mal durchlesen. Also, der Kaufvertrag, der Kaufpreis ist fällig. Da gibt die Bank das Geld her. Aber in dem Moment, wo die Bank das Geld hergibt, will sie natürlich schon eine Sicherheit haben. Ja, die Sicherheiten bei Immobilienkaufverträgen ist eigentlich immer die Grundschuld auf der entsprechenden Immobilie. Und da gibt es jetzt Konflikte. Also der Käufer braucht zum Zeitpunkt der Kaufpreisfälligkeit die Grundschuld auf der Immobilie. Der Verkäufer sagt, ich bin doch nicht blöd und lasse den die Grundschuld da eintragen. Dann habe ich die Grundschuld drin und kriege den Kaufpreis nicht. Ja, und dieser Konflikt muss gelöst werden. Und zwar wird er folgendermaßen gelöst. Im Kaufvertrag steht eine sogenannte Belastungsvollmacht drin, die besagt, der Käufer darf schon mal eine Grundschuld eintragen, unter der Voraussetzung, dass die Bank aus dieser Grundschuld nur vollstrecken darf, wenn sie aus dem Darlehen schon Geld ausbezahlt hat, und zwar so, wie es der Kaufvertrag vorsieht. Im Kaufvertrag ist die Bank nämlich verpflichtend angewiesen, das Geld an den Verkäufer direkt zu zahlen oder an den Notar. Die Bank darf, also das sollte eigentlich so immer sein. Wenn das nicht so ist, dann wäre das ein Fall für einen Anwalt, wo er darauf hinweist, ja. Also die Bank darf nicht an den Käufer das Geld bezahlen, weil wer weiß, was der damit macht, ja. Sondern die Bank zahlt üblicherweise direkt an den Verkäufer das Geld. So hat der Verkäufer sichergestellt, dass die Grundschuld zwar drin ist, er aber das Geld bekommt. Sollte aus irgendeinem Grund das Geld nicht kommen, zum Beispiel, weil behauptet wird, es sei ein Darlehensvertrag geschlossen, aber es ist überhaupt keiner, ja. Dann verpflichtet sich die Bank auch, dass soweit sie Geld nicht ausbezahlt hat, diese Grundschuld wieder zum Löschen bringt. Das heißt, die ist dann weg.
Das heißt, es gibt keinen Nachteil für den Verkäufer.
Nein, überhaupt nicht. Also wenn das richtig geschrieben ist, gibt es keinen Nachteil. Ich habe es tatsächlich schon öfter mal gesehen, dass da drin steht, das Geld muss an den Käufer gehen und Verkäufer und Käufer. Und also da muss man ein bisschen gucken, aber das ist eigentlich Standard auch für die Notare. Das kennen die, das Thema.
Ja, und es macht
gehen
ja einfach
wir
ganz
jetzt,
viele Risiken.
Genau.
Dass der Käufer plötzlich doch noch auf lustige Ideen kommt mit dem Geld, wenn das auf dem Konto ist, lustige Sachen zu machen.
Und genauso ist es nämlich auch umgekehrt. Auch der Verkäufer kann ja eine Grundschuld drin haben und noch irgendeiner Bank was schulden. Und da muss man als Käufer darauf achten, dass drinsteht, dass der Kaufpreis, das ist auch eine der Aufgaben des Notars, in diesem Fall geht der Notar an die Bank des Verkäufers und sagt, sag du mir mal genau, wie viel du bekommst. Schreib mir das als sogenannten Treuhandauftrag. Dann schreibt die Bank an den Notar einen Treuhandauftrag und sagt, hiermit verpflichten wir uns, wenn du uns aus dem Kaufpreis 100.000 Euro überweist, wenn wir die kriegen, dann löschen wir unser Recht im Grundbuch. Weil das ist ja auch ganz wichtig für den Käufer. Ja? Und dann kriegt der Notar diesen Treuhandauftrag mit der Löschungsurkunde. Und sobald er das hat, das ist dann auch immer Fälligkeitsvoraussetzung, teilt er das den Parteien mit. Und dann ist sicher zu gehen, dass der Kaufpreis wahrscheinlich von Bank A direkt an Bank B geht. Dann ist sichergestellt, dass die eine Grundschuld gelöscht wird und die andere Grundschuld zum Leben erwachen kann, sozusagen. Ja? Also es gibt zwei Seiten. Es gibt die sogenannte Belastungsvollmacht. Das ist aus Sicht des Käufers die Vollmacht. Und dann eben diese Löschungsbewilligung. Das ist aus Sicht des Verkäufers für die Grundschuld. Und da gab es in letzter Zeit sehr, sehr viele Schwierigkeiten bei der DSL-Bank, weil die kamen nicht hinterher mit den vielen Löschungsbewilligungen. Da haben die Leute ewig gewartet und der Kaufpreis konnte nicht valutiert werden und so weiter. Also das kann richtig blöd sein.
Ja, das ist, glaube ich, das häufigste. Ne? Da gibt es einige Banken, die da etwas langsamer sind.
Ja, genau. Also normalerweise sagt man so 3 bis 4 Wochen muss das da sein beim Notar.
Ja, das wissen nicht alle Banken.
Das doch, wissen
egal.
Tust du es
nee,
schon.
Aber es ist egal, das ist nicht möglich. Nee.
Ja, es ist halt, sie müssen das ja auch notariell beurkunden lassen.
Ja. So, jetzt haben wir schon ziemlich viel darüber gesprochen mit den ganzen Fehlern im Kaufvertrag. Und du hattest auch schon ein bisschen darauf hingewiesen, aber vielleicht ist das noch ein Punkt, den wir noch ein bisschen genauer angehen können. Wenn jetzt ein Käufer nach der Unterschrift auf Fehler oder nachteilige Klauseln aufmerksam wird, was hat er für Möglichkeiten, vom Kaufvertrag zurückzutreten?
Schwierig, äußerst schwierig. Ich glaube, ich habe das noch nie erlebt bei mir. Ja, weil wir haben ja gerade durchgesprochen, was für einen Sinn dieser Kaufvertrag hat, dass ich die Immobilie kaufe, gesehen, wie sie steht und wie ich sie gesehen habe. Das heißt, man kann eigentlich nur zurücktreten, wenn man nachweisen kann, dass man getäuscht wurde, irgendwelche Mängel verschwiegen wurde, die extrem wichtig sind. Und da rede ich nicht davon, vom Mangel rede ich nicht davon, irgendwie, dass der Wasserhahn tropft. Ja.
Oder dass die Küche 2 Jahre älter ist als angegeben.
Genau.
Das wäre auch egal.
Also,
ne?
Ja, das geht theoretisch und man findet sicherlich auch die ein oder andere Gerichtsurteil, wo das möglich war, aber ich will gar nicht wissen, wie viele Gerichtsurteile abgewiesen wurden oder wie ganz oft schon der Anwalt abgewunken hat und gesagt, das können Sie vergessen. Ja. Also, ich habe einen Fall jetzt mal gehabt, da war der Kaufpreis deutlich zu hoch. Aber auch da ist natürlich immer die Sache, wieso war er zu hoch? Wollte ich nur mehr bezahlen, weil ich es unbedingt wollte? Ja. Oder ist mir dann wirklich einiges verschwiegen worden? Also, man kann es versuchen, aber wenn jemand so schon zu mir kommt, bin ich schon immer so, weiß ja nicht. Ja. Also, nachträgliche Reue, weil man nebendran ein hübscheres Objekt gefunden hat, hilft mit Sicherheit nicht.
Und dann irgendwie was fingieren, das wird nicht klappen, das ist das, was du
sagen
willst.
Ja, oder weil einem die Nachbarschaft nicht gefällt oder so. Ja, das müssen schon massive Sachen sein, wo man sagt, es geht gar nicht. Ja, also zum Beispiel Schimmel verschwiegen. Aber selbst da ist die Frage, wie will man jetzt nachweisen, dass das verschwiegen hat und dass das wusste und ja.
Genau. Ja, das glaube ich. Ja. Und du sagst, Wucher ist auch eine schwierige Sache, grundsätzlich möglich, aber du
müsstest
dazu...
Ich meine ernsthaft, wer kauft denn ein Objekt, das nur 100.000 Euro wert ist für 200.000? Also da muss man denjenigen auch schon mal scharf ins Auge gucken und fragen, wieso haben sie denn das gemacht? Ja. Also von daher gesehen, ja.
Okay. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dann haben wir den Themenbereich ganz gut bearbeitet. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen oder sowas oder irgendwas, was dir noch dazu einfallen würde zum Immobilienkaufvertrag und Darlehenskaufvertrag?
Nö, jetzt eigentlich nicht mehr, außer dass die Leute wirklich, also das ist auch, was ich hier erlebe, wenn wir sagen, ja, wir stellen die und die Gebühr in Rechnung, da reden wir hier von einem mittelstelligen 100, 300, 400 Euro, ja, und die Leute mir dann sagen, das ist mir aber jetzt zu teuer, da muss ich sagen, ey Leute, ja, also nicht die letzten 100 Euro scheuen, ja, wenn man sich unwohl fühlt. Also dann wirklich einen Anwalt rüberschauen lassen und das nutzen.
Dann kauft er dann so gesehen so ein bisschen Sicherheit, ne? Das ist das Problem. Es ist nicht so richtig greifbar. Ja. Im besten Fall sagt der Anwalt, ja, das ist ein super Kauf oder ja, es ist ein super Kaufvertrag, der entspricht allen deinen Interessen, den kannst du bedenkenlos unterschreiben aus deiner Situation heraus. Ist eine schöne Situation. Manche haben dann natürlich das Gefühl wahrscheinlich, dass sie denen das Geld umsonst ausgegeben hat, aber es ist ja dann die Sicherheit, die man gewonnen hat.
Ja, das ist natürlich immer genau, das ist diese Reue der Leute im Nachhinein. Da hat mir ja nichts gesagt, ja. Und meinen auch, das sind 10 Seiten, da gucken wir mal eine halbe Stunde drüber. Nee, wenn man das ordentlich macht, dauert das länger, weil man dann auch noch ein Gespräch mit dem Kunden macht. Also ehrlich gesagt, einen Kaufvertrag prüfen unter 2-3 Stunden, da läuft nichts. Ja, also das ist so.
Ja, und wie du vorhin schon gesagt hast, wenn das jetzt natürlich dann irgendwelche Interessen nicht berücksichtigt werden, die aber vorher vielleicht Thema waren, dann wäre das ja dann auch eine Haftungssache, die ich dann hätte.
Ja.
Das heißt also, man ist ja auf jeden Fall danach nicht nur schlauer, sondern hat auch, ja,
praktische Sicherheit. Hat noch jemanden, genau. Ja. Das ist natürlich nicht, was ich im Erstgespräch den Leuten erkläre. Ja.
Das glaube ich.
Dann hätte ich bestimmt mehr Aufträge in der Beziehung.
Ja, vielen Dank, Corinna. Wir verlinken dich und deine Kanzlei in den Shownotes. Das heißt, wenn jemand seinen Kaufvertrag prüfen möchte, dann kann er sich gerne an dich wenden.
Genau, richtig.
Und ja, du bist ja, glaube ich, eine super Ansprechpartnerin und kennst dich damit bestens aus.
Ja.
Dann bedanke ich mich für heute und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Danke, euch auch.
Mehr zum Thema Immobilienkaufvertrag erfährst du in der Folge 110 unseres Podcasts Stressfrei Immobilien verkaufen, kaufen. Kostenfrei bei Spotify und Co.